Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 165 des Freelancer-Podcasts. Und heute ist bei mir Katja Scalia. Hallo Katja.
Hallo Yannick, danke für die Einladung.
Schön, dass du hier bist, Katja. Lass uns mal so starten, dass du dich einmal vorstellst und sagst, was du eigentlich machst.
Ja, genau. Also ich bin Katja Scalia. Ich wohne im Schwarzwald mit meiner Family und ich mache Webseitenkäse für Selbstständige. Den ganzen Webseitenkäse, was alle anderen nicht machen wollen, übernehme ich so. Mhm. Und was noch? Eigentlich war es das, ne?
Hast du, wenn du sagst Webseitenkäse, ich bin ja Frontend-Entwickler, machst du den, also entwickelst du auch, also sprich baust du auch Frontends oder machst du eher so diesen, ich nenne es mal Content-Management-Bereich, dass du jetzt eine Website aufsetzt, ein Template installierst und so?
Genau, also ich arbeite mich immer mehr in diese Entwicklerrichtung ein. Mhm. Aber eigentlich mache ich also eher so Webdesign. Also das heißt auch, also meine Kunden sind halt eher Selbstständige, die ihre Webseiten selbst verwalten wollen oder müssen. Das okay. heißt, ich habe mich wirklich spezialisiert auf ein Programm, das, was ich halt empfinde, dass jemand, der nichts mit Webseiten zu tun hat, auch gut lernen und verwalten kann. Ne? Und das Programm ist Squarespace. Und das heißt, ich baue denen im Prinzip das Ganze, also die Templates installieren und so weiter. Und dann machen wir so eine Trainingssession, wo ich denen zeige, wie sie mit ihrer Website wirklich umgehen können. Dass zum Beispiel so eine Pilates-Trainerin dann auch ihre Kurse selbst dann wieder neu einstellen muss, wenn sie halt jedes halbe Jahr irgendwie neue Kurse anbietet, dass sie auch die Beschreibungen, die Termine und sowas alles selber ändern kann.
Mhm. Genau so. Und beim Layout machst du, berätst du sozusagen deine Kundinnen und Kunden dahingehend, was, also von bei so Fertig-Layouts oder hast du da auch richtig individuelle Designs?
Also ich mache hauptsächlich individuelle Designs. Das heißt, wir haben halt so einen ganz intensiven Vorbereitungsprozess. Also das ist mir auch wichtig, ne, dass wir halt uns zusammensetzen und angucken, wo steht sie gerade oder er und was braucht es. Und dann gucken wir uns gemeinsam das Thema an, was ist an Inhalten da, fehlt noch was, müssen wir irgendwas zusätzlich, brauchen wir irgendwas Zusätzliches, um dann halt eben die Ziele zu erreichen. Das heißt, ich gucke mir zuerst an, was wollen die eigentlich mit dieser Website überhaupt machen? Mhm. Was sind da für Funktionalitäten notwendig? Braucht es überhaupt irgendwie Schnickschnack oder reicht eine ganz einfache Webseite, wo man eine E-Mail rausschicken kann oder so? Das heißt, wir gucken uns einfach direkt an, was braucht die Kundin oder der Kunde für das eigene Geschäft? Und dann erarbeite ich so ein kleines Konzept und entwerfe dann, sag ich mal, so eine Seite, die wir dann zusammen angucken. Und wenn die dann sagen, ja, okay, das gefällt mir so, dann gucke ich auch, dass ich halt auch mit Vorlagen arbeite. Also ich habe dann meine eigenen Vorlagen teilweise, die ich dann immer wieder verwenden kann. Aber im Endeffekt ist es wirklich eine maßgeschneiderte Website, eben weil wir beim Bedarf, ne? Also was ist tatsächlich notwendig und was muss diese Webseite können, dort anfangen und nicht, ich nehme jetzt, du bist jetzt Texterin, das ist ein Template für Texter, dann nehmen wir das und füllen das auf. So.
Ja. Ja. Ja, okay, sehr gut. Ich meine, ich finde es auch so, ich werde ja auch manchmal so gefragt, als Frontend-Entwickler, so muss es sozusagen immer so eine eigenprogrammierte Seite sein? Muss man da jetzt, sollte man da jetzt auf jeden Fall mit einem Programmierer zusammenarbeiten und so. Und meiner Meinung nach ist das absolut nicht pauschal möglich, also notwendig. Ne? Ich finde, man muss jetzt nicht, nur weil du jetzt irgendwie für dein Business, gerade als Solo-Selbstständiger, eine Website brauchst, musst du jetzt nicht zu jemandem gehen, die das jetzt individuell wieder programmiert, weil diese Template-Lösung oder auch in dem Fall ist es bei dir ja sogar individuell vom Design, die oder die Baukästen oder die Content-Management-Systeme, die sind so mächtig und wenn das jemand, dadurch, dass sie so mächtig sind, muss man sie natürlich auch bedienen können und das ist dann eben, wo dann du ins Spiel kommst, da ist es absolut nicht notwendig, dass man halt jedes Mal das Rad neu erfindet und dann ein Frontend baut. Ne? Ich finde, das ist dann eher so in den Stages, wo du halt wirklich sehr individuelle Sachen haben musst, die mit diesen Lösungen nicht abbildbar sind.
Ja, absolut. Ich bin auch ein mega Freund davon, mit dem zu arbeiten, was man schon hat. Ne? Also
Ja.
das heißt, ich muss nicht immer bis aufs i-Tüpfelchen alles perfekt herausgearbeitet haben, weil normalerweise, ne, wenn du so jetzt die größeren Projekte anguckst, da kommt das Branding und Logoentwicklung und Positionierung und so alles vorne dran. Das gehört auch vorne dran. Da bin ich absolut der Meinung, dass halt vor der Webseite kommt, ne, diese ganze Geschichte. Aber es geht halt auch in Kleinform Format sozusagen, ne?
Ja.
Also das geht halt auch einfacher. Das heißt, zu mir kommen manchmal Leute, die haben halt gar nichts in die Richtung, ne? Die haben weder irgendwie einen Style Guide noch sonst irgendwas. Dann gucke ich mir einfach an, was ist da, was habt ihr an Fotos, was habt ihr an sonstigem irgendwie Material gerade im Umlauf, ob das jetzt Flyer sind oder sonst was. Oder manche haben zum Beispiel nur ein Logo entwickelt, aber das noch nie verwendet und sowas. Also das heißt, wir gucken einfach, was da ist und dann entwickeln wir eine Lösung, die für die passt, ne, für diesen nächsten Schritt, nämlich ich muss mich online sichtbar machen und arbeiten mit dem, was schon da ist, ohne das wirklich komplett so aufzublähen. Ne? Nee, jetzt mach erstmal einen Termin mit einer Fotografin und macht jetzt erstmal hier ein Branding-Fotoshoot und so. Das mache ich nicht. Ich finde auch, es gehört sich, es gibt einen richtigen Zeitpunkt für all das, aber
Ja.
wenn man gerade startet, ist es einfach nicht der Fokus, auf den man Wert legen sollte, weil es einen unnötig aufhält und im schlimmsten Fall nach einem halben Jahr oder einem Jahr komplett umgeschmissen werden muss, weil man halt sich verändert, ne? Vor allem am Anfang der Selbstständigkeit.
Ja, also dieses ganze Thema Lean starten ist halt wirklich eine Sache, die man immer nur wieder betonen kann. Also, dass man am Anfang nicht versucht, überall, ich muss jetzt Visitenkarten haben, ich muss jetzt die perfekt ausge mit perfekten Fotos, SEO-optimierte Website haben und so weiter. Also, am Anfang ist es ja wirklich so, dass du willst ja erstmal starten, du willst ja erstmal die Hypothesen, die du aufgestellt hast für deine Selbstständigkeit, ne? Also vielleicht mit dem Stundensatz und der Zielgruppe kann ich den und den Umsatz machen, die willst du ja erstmal testen. Und nachher gehen die gar nicht auf und dann hast du dein ganzes Branding und so darauf ausgelegt. Das ist dann halt das Problem. Ist auch ein Fehler, den ich in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, dass Dinge einfach viel zu groß, also viel zu großen Overkill auf Sachen gesetzt wurde und dann am Ende des Tages die Anforderungen des Marktes ganz anders waren. Ja, also das ist schon mal ein guter Punkt. Bevor wir jetzt aber zu sehr uns im Detail verlieren, würde ich noch mal gerne ein bisschen weiter vorne ansetzen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie du eigentlich in die Selbstständigkeit gestartet bist.
Ja, okay. Also das gibt eigentlich zwei Dinge, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ich jetzt als Webdesignerin unterwegs bin. Und zwar einmal war es die Geburt meiner Zwillinge und zweitens Corona. Also
Okay.
das ist eigentlich irgendwie, ja, hört man ja immer wieder, dass Leute sich in der Krise dann irgendwie neu orientieren. Und bei mir war das tatsächlich so. Und zwar haben ich und mein Mann seit 11 Jahren eine andere Selbstständigkeit. Also wir betreiben, das heißt die mobile Pizzeria. Also betreiben zwei Pizza-Food-Trucks. Und das ist die Selbstständigkeit von meinem Mann. Aber ich war halt von vornherein mit involviert und wir haben das wirklich aus eigenen Mitteln komplett von null auf eine gut funktionierende sechsstellige Selbstständigkeit aufgebaut.
Cool.
Und das heißt, ich war immer so in diesem selbstständigen Rat, sag ich mal, immer mit mega involviert. Bevor mein Mann sich selbstständig gemacht hat, hätte ich mir das gar nicht vorstellen können irgendwie. Aber er war halt so, nee, ich will das machen und ich habe so viele Ideen. Und dann hat sich eine Gelegenheit ergeben, wo wir halt ganz günstig an so einen Truck gekommen sind. Und dann haben wir einfach losgelegt und ich habe von Anfang an wirklich meine ganze Leidenschaft, mein Wissen, alles, was ich hatte, da reingegeben, genauso wie er. Und Das war, habe ich im ersten halben Jahr habe ich immer gesagt, oh Gott, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, weil das war schon crazy alles, ne? Was auf einen zukommt, was man überhaupt nicht planen kann und so. Und dann aber so nach eineinhalb, 2 Jahren war es dann eher umgekehrt. Ne? Da war es dann so, Gott sei Dank haben wir es durchgezogen, weil wie geil ist es jetzt, ne? Das wirklich, ne, die Früchte davon zu tragen, war für diese ganze harte Arbeit und was da drin steckt. Und mein Mann ist, also er ist praktisch sozusagen die Produktion und ich bin sozusagen das Backoffice in dieser Selbstständigkeit. Und für ihn ist es ein harter Job und er sagt aber trotzdem immer wieder, wenn ich sage, ach komm, wenn das alles zu krass und zu schwer und zu viel wird und so, zum Beispiel auch Mitarbeiter einstellen und so, da hat man so viele Enttäuschungen erlebt und so. Sagt er, nein, ich kann nicht mehr zurück. Das ist mein Ding und ich liebe es, auch wenn es stressig und anstrengend ist. So.
Also selbstständig mit Leib und Seele sozusagen.
Genau, ja. Und eben in dieser Selbstständigkeit bin ich zum ersten Mal eigentlich mit Webseiten in Berührung gekommen, ne, weil wir brauchten halt von Anfang an eine Webseite. Und da hat es mich schon sehr, ne, so. Ich habe halt gemerkt, dass ich da irgendwie viele meiner Stärken mit einbringen kann. Und zwar nämlich eben, das war halt was Gestalterisches und trotzdem hat es diese technische Komponente, was mir halt irgendwie immer wichtig war, so ein bisschen Logik mit dran und so. Und einfach dieses, wie soll ich sagen, es ist wie Rätsel lösen. Ne? Also gibt es dann irgendwie ein Ding, was nicht funktioniert und dann rausfinden, wie das geht und dann funktioniert es und dann freut man sich so. Und das mag ich einfach, ne? So Sachen. Und da hat es mich dann immer schon irgendwie so, ja, das wäre schon cool, irgendwie sowas zu machen. Aber ja, wer bin ich schon? Ich habe das ja nicht gelernt, bla bla, ne? Was man so immer so irgendwie. Genau. Und das heißt, ich habe, während mein Mann sich selbstständig gemacht hat, habe ich einfach Vollzeit gearbeitet. Und zwar in der Luftfahrtindustrie. Also ich war im Vertrieb. Und zuletzt aber immer so ein bisschen als Schnittstelle zwischen IT und Vertrieb. Ich war für Prozessoptimierungen zuständig im ERP-System. Also wir hatten SAP, ich weiß nicht, in der Freelancer-Community ist es vielleicht auch ein Begriff.
Wir haben hier immer die SAP-Freelancer ab und zu mal zu Gast, die dann von ihren horrenden Stundensätzen erzählen, ja.
Ja, es ist wirklich so, ne, wo ich dann gesehen habe, als wir dann externe Berater und so eingestellt haben und dann kriegst du das halt mit und denkst, oh mein Gott, das ist ja voll abgefahren, was da geht. Weil die halt, aber halt, die sind auch mega gefragt, weil halt dieses System so enorm viel Potenzial hat und du kommst halt ohne Berater gar nicht vorwärts als Firma. Und ich war halt im Implementierungsprojekt mit dabei. Und habe deswegen halt wirklich also diesen Bereich vom Vertrieb sehr gut kennengelernt und auch die und diese anschließenden Module wie FIBO und Einkauf und so ziemlich gut mitgekriegt und war dann halt intern der SAP Key-User und wirklich als hab so als Schnittstelle zwischen IT und Vertrieb fungiert. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass mir auch dieses wie soll ich sagen, das anderen diese technischen Sachen nahezubringen oder ich habe dann alle neuen Mitarbeiter geschult in dem System und das war so meine Lieblingsarbeit. Also einfach ne, Leuten irgendwie beizubringen, wie sie mit dieser technischen Sache, die sie alle hassen und scheiße finden, dann irgendwie dabei zu bringen, guck mal so machst du das und dann funktioniert das und so. Ne? Also es war echt cool. Ja, also das heißt, da kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt, nämlich Corona. Und zwar Luftfahrtindustrie und Gastro waren ja die Branchen, die von Corona wirklich gebeutelt waren. Und als es klar war, dass es Lockdowns gibt und so, irgendwann im Februar, im März war, glaube ich, der erste dann irgendwie, auf jeden Fall war das für mich so eine Sache, oh Gott, in der Luftfahrtindustrie, es war klar, dass die Firma auch Mitarbeiter entlassen wird, in der ich gearbeitet habe. Und Gastro, wir wussten nicht, wir haben zwar Foodtrucks und keine feststehende Location, aber es war immer noch nicht klar, da müssen wir auch schließen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie. Jetzt ist sozusagen meine Gelegenheit, wenn beides für uns jetzt gerade wegbricht, dann haben wir ein richtiges Problem. Deswegen, ich starte jetzt einfach mit dem, was ich habe. Ich habe innerhalb von einer Woche irgendwie meine Website online gestellt, habe alle meine Kontakte aktiviert, allen gesagt, ich mache Webseiten, wer braucht eine, ich brauche was fürs Portfolio. Und dann habe ich, glaube ich, die ersten Webseiten, die ersten zwei oder drei, habe ich dann wirklich in meinem eigenen Umfeld kostenlos gebaut, einfach auch zu sehen, ne? Kann ich das, will ich das, und so weiter. Und habe mich dann auch eben davor ziemlich viel damit beschäftigt, was eigentlich von Systemen geht. Ich habe auch unsere für die Foodtruck die Webseite auf Squarespace umgezogen und habe dann halt schon damit gearbeitet. Dann habe ich so einen Kurs gemacht von einer Webdesignerin, von einer amerikanischen Webdesignerin, die wirklich auf Squarespace sich spezialisiert hat und fand es irgendwie alles cool. Und dann bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe damit angefangen. Und das Risiko war ja auch relativ klein, aber ich war ja immer noch angestellt und wir hatten immer noch diese zweite Selbstständigkeit oder erste Selbstständigkeit in jedem Fall. Das heißt, das Risiko war relativ klein. Und das nebenbei zu machen war eigentlich, wie soll ich sagen, das hat mir halt so dieses Peace of Mind gegeben. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt. So irgendwie.
Was gar nicht zu unterschätzen ist, ne? Also, dass man in der Zeit, deswegen ist auch so, würde ich immer sagen, wenn man irgendwie Anspruch darauf hat, sollte man versuchen, den Gründerzuschuss zu kriegen, weil dieses in den ersten Monaten nicht die ganze Zeit an seine Existenz denken zu müssen oder an die laufenden Kosten und so weiter, ist schon super viel wert in der Selbstständigkeit. Also, dass man sich wirklich nur auf sein Business konzentrieren kann, das ist schon wirklich ein großer Luxus beziehungsweise ein großer Segen am Anfang.
Ja, absolut. Und ich finde es gerade für Freelancer, ne, das ist ja, wenn du so schaust, jemand, der, sag ich jetzt mal, irgendwie einen Laden eröffnen möchte oder so, das ist nebenbei viel schwieriger umsetzbar als so Freelancer-Sachen, weil das kannst du halt besser planen, du kannst dich selbst entscheiden oder auch mit den Kunden das so vereinbaren, dass du halt nur an bestimmten Tagen oder nur an den Wochenenden oder nur abends, du kannst es halt drumherum planen, um das eigene Leben, weil es halt erstens online funktioniert und dann auch komplett flexibel von den Aufgaben her kannst du halt entscheiden, was du machst und wie und wann du das irgendwie in deinen Alltag einbinden kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also Freelancing ist so das Modell, was sich am besten für dieses, ich mach's mal nebenbei erstmal eignet, ne? Dass man das so, und das ist auch die angenehmste Art, würde ich sagen, um zu starten, weil man einfach sich, wenn man dann in Vollzeit direkt startet und sich erstmal hinsetzt und dann erstmal die ganzen Kunden akquirieren muss und sich um diese ganzen Vorbereitungsthemen kümmern muss, klar hat man dann super viel Zeit dafür und für manche mag das auch funktionieren, aber ich glaube, die angenehmste Art mit dem geringsten Risiko ist es halt wirklich einfach zu sagen, erstmal seinen Job ganz normal weitermachen, vielleicht auf Teilzeit verkürzen und dann nebenbei halt Freelancing-Karriere versuchen anzukurbeln.
Genau, ja. Also für mich war das auf jeden Fall also der einzige Möglichkeit eigentlich auch. Und irgendwann im Laufe der Zeit, also das war dann, wenn so Geschichte, wenn die Geschichte so ein bisschen weiterspitzt, okay, irgendwann war es dann klar, okay, ich werde nicht diejenige sein, die entlassen ist. Also 30% der Leute wurden entlassen in der Firma, wo ich gearbeitet habe. Aber ich war halt nicht da, eine von denen. Und wir mussten auch als Foodtruck nicht zumachen. Das heißt, irgendwann
Stimmt.
kam ich automatisch an den Punkt, dass es einfach
Ja.
zu viel war, weil in der Selbstständigkeit bei meinem Mann habe ich halt, ich helfe weiterhin mit. Wir machen dann Wochenenden so Veranstaltungen, also so Geburtstagsfeiern, so Catering für Feiern und sowas. Und das heißt, da bin ich auch im Service mit drin und das macht mir auch Spaß. Ich mag dieses direkt mit den Kunden zusammenarbeiten. Das gib mir irgendeine, du kriegst halt dieses direkte Feedback für das, was du machst, etwas und kriegst direktes positives Feedback und das ist einfach mega motivierend und das ist mit den Webseiten irgendwie genauso. Das heißt, ich kam irgendwann automatisch an den Punkt, wo es nicht mehr parallel ging, ne? Also weil es halt mit den Webseiten auch super geklappt hat. Es war auch irgendwie der richtige Zeitpunkt, weil in Corona viele lokale Selbstständigkeiten ja auf einmal so, okay, spätestens brauche ich eine Webseite. So. Und das heißt, es war irgendwie so der richtige Zeitpunkt vielleicht auch. Und auch dieser Mut, ne, zu sagen, ich gehe einfach auf die Leute zu, auch wenn ich selber so in mir drin irgendwie diesen, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und wer soll das überhaupt annehmen? Ich bin ja keine ausgebildete Webdesignerin und ich habe noch nie was damit gemacht und so. Das ist ja nur das, was ich halt aus unserer eigenen Selbstständigkeit mitbringe und bla bla. Aber die Leute waren einfach froh, dass sie jemand gefunden haben, der denen hilft, jetzt schnell online zu kommen. Ne? Es war so, wo du dann gemerkt hast, okay, die Nachfrage ist einfach da. Die Leute brauchen diese Lösung, weil sie selbst weder technisch noch irgendwie zeitlich das irgendwie unterkriegen in ihrer eigenen Selbstständigkeit. Und war dann halt irgendwann halt der Punkt, okay, wo ich, also die Entscheidung hat mich mega viele schlaflose Nächte gekostet, aber ich habe dann, also seit August mache ich das auch ohne meinen Job im
Wo
Hintergrund.
kamen denn die Kunden bei dir her? Also hast du, wie kam, du hast es ja nebenbei dann erstmal gemacht, hast du ganz speziell, ich weiß nicht, Direktakquise betrieben, hast du Leute angeschrieben oder wie hast du das angestellt?
Also das war eher hauptsächlich so über schon bestehende Communities. Also ich war am Anfang hauptsächlich über auf Facebook unterwegs, war auch in vielen Gruppen. Also das war eben, weil seit meine Zwillinge auf der Welt waren, da war ich immer irgendwie so auf der Suche nach etwas anderem. Das war für mich so, ich war dann als Mama erstmal zu Hause und habe dann irgendwie gedacht, Herr, war's das? Will ich überhaupt wieder in den Beruf zurück, wo ich vorher herkam? Es hat sich alles so seltsam und anders und komisch angefühlt und so. Und da habe ich angefangen, ne, schon so über Facebook-Gruppen und so eher so in diese Online-Communities, was machen die, was ist überhaupt Freelance, wie macht man sowas, was gibt es sonst für Möglichkeiten? Ne, eher so von zu Hause aus zu arbeiten und so. Das heißt, da war ich eher so schon Facebook irgendwie unterwegs und dann habe ich das einfach in den Gruppen einfach direkt angesprochen oder dann habe ich zum Beispiel bei so Challenges mitgemacht. Also für mich war das tatsächlich am Anfang der treibende Kundending irgendwie, dass ich bei anderen Selbstständigen bei deren Challenges mitgemacht habe. Also wirklich aktiv, ne? Wenn zum Beispiel, da war, kann ich mich erinnern, da war eine, die hat eine Facebook-Challenge veranstaltet, wie man Facebook-Challenges organisiert. Also das
Mega.
war irgendwie so voll abgefahren. Und da habe ich halt voll aktiv mitgemacht. Es waren irgendwie über 100 Leute dabei und es war richtig, richtig aktive Gruppe. Und die hat dann beim ersten Challenge-Tag, sagte sie dann, und jetzt postet einfach, dass ihr auch eine Challenge macht, eine Facebook-Challenge veranstaltet. Und ich habe dann halt mir nichts dabei gedacht und auf allen Kanälen, hey, ich mache nächste Woche eine Website-Challenge, Pimp Your Website. Und habe dann die Leute einfach in meine Facebook-Gruppe eingeladen. Und dann haben mehrere Leute mitgemacht. Ich habe das eigentlich mit dem Ziel gemacht, so Workshops zu machen für Selbstständige, die eben lernen wollen, ihre Website auch selbst, ne, zu planen und so. Und aus dieser Challenge haben irgendwie 30 oder 35 Leute mitgemacht. Und aus dieser Challenge habe ich 5 Kunden mitgenommen, die dann mit mir ihre Webseite bauen wollten. Also das
Nicht
war also
schlecht.
Conversion Rate
Das ist eine
over
sehr gute
the top. Ne?
Rate.
Das war sehr, das erwartet man eigentlich nicht, aber weil das halt so klein war und so richtig engagiert, weil wir uns aus der anderen Gruppe irgendwie teilweise schon kannten und so und die dann ihre eigenen Leute dann mit eingeladen haben, das waren halt so, würde man sagen, warme Leads, würde ich jetzt fast schon behaupten,
Sehr
weil die einfach,
vorqualifiziert sozusagen,
ja genau, weil die halt mich schon erlebt haben. Ne? Und das war so der Start und eben. Dann musste ich ja erstmal diese 5 Aufträge abarbeiten erstmal und über diese Kunden sind dann wieder irgendwie, ne, über Empfehlungen weitere gekommen und dann habe ich mich aber so vom Facebook eher so wegentwickelt, weil mir das alles zu stressig und zu schnelllebig war und mit einem Blog angefangen und aktuell kommen die meisten Kunden über LinkedIn eigentlich. Ja.
Da bist du in guter Gesellschaft. Das höre ich aktuell sehr, sehr häufig von meinen Gästen. Das scheint die Akquise-Methode der Stunde zu sein. Das über LinkedIn, ne, über Positionierung und so weiter und darüber dann eben die Leute auf einen aufmerksam werden. Und das scheint etwas zu sein, wo man auch wirklich, wo sich es lohnt, dann viel Zeit zu investieren. Da müsste ich auch viel mehr machen, aber.
Ja, du, ich habe mich eigentlich Social Media komplett abgewendet, weil mir das irgendwie, das war halt irgendwie, das hat, man hat das Gefühl, du produzierst irgendwie Content und nimmst ja voll viel Zeit und auch, dass es halt irgendwie hilfreich ist. Ne? Und dann, das ist halt ein Tag da und dann, das kann sogar sein, dass schon nach 3 Stunden ist schon alter Käse, ne? Das juckt nicht mehr. Und deswegen hat für mich, also ich schreibe sehr gern auf meinem Blog und da schreibe ich auch viel über meinen Weg, also nicht nur über die Webseiten, sondern auch, ich teile einmal im Monat, mache ich so eine Aktion zum Mitmachen, wo andere Selbstständige einfach ihre eigenen Blogartikel drunter verlinken können und so. Und da schreibe ich über 3 Ergebnisse, 3 Erlebnisse und 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Und das lässt halt ein bisschen so viel von meiner Persönlichkeit einfließen, aber auch, ne, was ich auf dem Weg in der Selbstständigkeit erreiche. Da stelle ich auch meine Webdesign-Projekte vor und so. Und das war für mich so der angenehmere Weg, mich mitzuteilen und auch Leute auf mich aufmerksam zu machen, die das halt irgendwie gut finden, was ich mache, ne? Und diese Teil habe ich dann ein bisschen angefangen auf Social Media zu teilen. Und auf LinkedIn war ich eher passiv unterwegs, indem ich einfach anderer Leute Beiträge kommentiert habe, die ich halt irgendwie spannend und interessant fand. Und dann habe ich übrigens wieder über eine Challenge dann irgendwie bei so einer LinkedIn-Content-Challenge mitgemacht. Und da habe ich halt gemerkt, hey, irgendwie auch die Art und Weise, wie LinkedIn tickt, ist ein bisschen eine andere. Und du hast halt irgendwie so ein, also es ist halt eine Business-Plattform. Das heißt, da ist es auch okay, Sachen zu pitchen und andere Leute suchen genau diese Sachen, weil sie halt was brauchen für ihre eigenen Geschäfte. Und also das ist schon automatisch so ein geschäftliches Umfeld, wo halt eher Instagram und Facebook halt eher so private Sachen sind und die Leute dort nicht wirklich zum Shoppen und zum irgendwie Businesslösungen suchen da sind. Das heißt, du brauchst viel mehr Interaktion und viel mehr Followschaft, um an die Kunden ranzukommen. Und LinkedIn macht diese Hürde halt irgendwie weg.
Ja, das habe ich auch immer bei Instagram so als Problem empfunden, wenn du dann die Stories hast und so. Die Leute folgen dir vielleicht mit ihrem privaten Profil und sind halt in so einem Modus, dass sie jetzt gerade irgendwie durch Urlaubsstories von ihren Freunden oder so klicken und dann kommt halt zwischendurch irgendwie dein Business-Tipp Nummer 100 oder so. Das finde ich dann immer so. Ich glaube, da verliert man dann schon viel die Aufmerksamkeit, weil die Leute gerade gar nicht in diesem, weil die gehen auf, nach Feierabend auf Instagram und wollen halt jetzt gerade nicht schon wieder Arbeitszeug oder sowas sehen. Das ist bei LinkedIn natürlich, wenn du das öffnest, weißt du natürlich, welche Intention dahinter steht, mit welcher Aufmerksamkeitskontext sozusagen du da rangehst. Ja, hast du recht.
Ja,
Das kann sein, dass der Grund ist, warum das da so gut funktioniert. Also ich glaube, was ich spannend finde, was du sagst, ist, dass du durchs Kommentieren auch halt aktiv auf dich aufmerksam machen kannst. Das hatte ich so noch nicht gesehen, weil ich finde, dieses Posten, das muss man ja auch mögen, dass man dann immer wieder von sich, ne, dass man immer wieder, das ist ja auch ein bisschen eine Selbstdarstellung bei LinkedIn immer, also gehört halt dazu. Aber man muss sich natürlich schon immer wieder selbst präsentieren und sagen, hier, ich und so weiter. Aber man kann natürlich auch einfach andere Leute Beiträge kommentieren. Wichtig ist nur, dass man da vielleicht nicht irgendwie einfach so irgendeine Phrase unter jeden Beitrag drunter klatscht, der jetzt so halbwegs zum Beitrag passt, aber irgendwie auch nicht, weil das ist bei Instagram ja irgendwann passiert, ne? Dass die Leute dann einfach nur irgendwas kommentiert haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, genau, und da stehe ich halt gar nicht drauf. Ne? Für mich ist es so, ich brauche keine Follower nur, damit die mir dann wieder entfollowen, weil sie irgendwie darauf spekuliert haben, dass ich ihnen zurückfollowe und so Zeug. Also ohne Witz, ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist es so, ne, entweder ich habe halt echte Verbindungen, die uns gegenseitig gut tun, oder halt nicht. Also so dieses Follow für Follow und kommentier, damit ich bei dir auch kommentiere und so, das ist mir alles zu blöd. Und auf LinkedIn ist es halt so, da sind halt viele Menschen auch unterwegs oder Themen im Diskussion, die mich auch wirklich interessieren. Und da kann ich auch was dazu sagen oder kann auch mal eine Frage stellen. Also ich finde einfach, das ist so gehaltvoller und das fällt mir dann halt gar nicht schwer, weil es mich sowieso interessiert. Und ich habe für mich einfach halt festgestellt, okay, mir geht es einfach besser, wenn ich habe dann irgendwann auch Facebook und Instagram-App gelöscht, an meinem Handy, einfach um da nicht rumzuhängen.
Ja.
Weil das auch alles so, ja, so Overkill, hattest du mal so dieses Wort benutzt ganz am
Ja.
Anfang. Das finde ich irgendwie richtig an dieser Stelle, weil das einfach zu viel ist. Und dieses ständige Vergleichen und boah, das war mir alles zu viel. Und auf LinkedIn ist es halt so, ich kann es irgendwie viel besser selber steuern, indem ich einfach sage, diesen Leuten möchte ich folgen.
Ja.
Und diese Leute will ich nicht im Feed sehen. Ne? Das kannst du alles da halt einstellen. Und die Leute, denen ich folge, die reden halt über Themen, die mich interessieren und wo ich auch selber was Gehaltvolles beitragen kann. Und
Ja.
dann ist es so eine natürliche, ganz normales Netzwerken, wie ich das auch jetzt in einem Live-Setting erwarten würde. Ne? Wenn du jetzt zu so einem Netzwerk-Event gehst oder so. Die Karten, die du mitnimmst oder die Gespräche, die halt am gehaltvollsten waren, daraus entwickelt sich auch teilweise was, auch wenn nicht direkt ein Geschäft daraus entsteht. Aber das, wo dir jemand einfach seine Karte in die Hand gedrückt hat und gesagt, ha ja, guck mal, ich habe hier nochmal Visitenkarte, wir hören uns und tschüss, da geht gar nichts. Und so ist es halt, in Instagram ist irgendwie so für mich geworden, also, nee, muss nicht sein.
Ja, umso wichtiger, dass man sich bei sowas auch nicht ideologisch auf eine Plattform irgendwie stürzt und sagt, da habe ich mir jetzt die letzten 10 Jahre oder nee, 10 Jahre nicht, aber die letzten 4 Jahre vielleicht irgendwie eine Präsenz aufgebaut und jetzt muss ich daran festhalten und so. Man sieht ja, Instagram funktioniert immer weniger gut, also zumindest in diesem Business-Bereich habe ich das Gefühl. Na, für Influencer-Geschichten oder so Lifestyle-Produkte immer noch super, aber jetzt, ich glaube, so richtig im Business-Segment, so wo wir jetzt unterwegs sind, also ich habe es bei Kolleginnen und Kollegen, höre ich es immer wieder, ich selber merke es, es ist da nicht mehr so, wie es jetzt mal vor 4 Jahren oder so war. Ne?
Ja, was ich vielleicht an dem Punkt so ein bisschen was reinwerfen will, weil ich das für mich das auch so augenöffnend war. Ich habe mit einer Coach zusammengearbeitet und sie hat zu mir irgendwie gesagt, weißt du, es funktioniert alles. Alles funktioniert. Facebook funktioniert, Instagram funktioniert, LinkedIn funktioniert, whatever, TikTok. Solange du dranbleiben kannst. Und wenn es dir halt keinen Spaß macht und du nicht dranbleiben kannst, dann ist es auch nicht die richtige Plattform. Viele sagen ja auch, ja, du musst gucken, wo deine Kunden sind. Aber die Kunden sind überall. Die sind wirklich überall. Die können an jeder Straßenecke sein. Die sind auch alle bei Facebook und die sind auch alle bei Instagram. Aber wenn du halt nicht authentisch und also kontinuierlich, ne, so beständig dort auftreten kannst, ohne dass du dich irgendwie ausbrennst, dann nützt es halt nichts. Weil diese Energie geht irgendwie mit rüber. Und auf LinkedIn war es halt irgendwie so, da kann ich halt ich selber sein, weil es mich so, weil es zu mir irgendwie passt. Ich mag die Art, wie die Plattform tickt. Irgendwann war es bei mir Facebook, aber irgendwann halt nicht mehr. Ne? So. Und dann ist es halt okay so.
Wo wir wieder dabei wären, was ich vorhin schon anmerken wollte eigentlich, dass du dadurch, dass du ja flexibel in deiner Persönlichkeit bist, offensichtlich würde ich dir jetzt einfach mal so attestieren, hast du ja diesen sehr frühen Gedanken gehabt, okay, ich merke, hier passiert was, Corona-Krise, mein Job ist nicht mehr so sicher, wie er mal war, ich muss hier was ändern. Und auch hier wieder bei der Plattform gesagt hast, ich merke, hier ist etwas, was nicht mehr so für mich funktioniert, ich muss was ändern. Womit du quasi eine weitere Probandin meiner inoffiziellen Studie für Freelancer, die wichtigste Freelancer-Eigenschaft ist Flexibilität, bist. Also in meinen Augen ist das A und O, was erfolgreiche Freelancer alle gemeinsam haben, dass die alle halt eben nicht sich auf dem ausruhen, was sie jetzt die letzten Jahre gemacht haben, sondern dass sie immer wieder gucken, wo kann ich mein Angebot, meine Dienstleistung oder auch mein Leben irgendwie dem anpassen, was ich jetzt gerade für Umstände vorfinde.
Ja, absolut. Also unterschreibe ich genauso.
Sehr gut. Dann würde ich dich eigentlich nur noch eine Sache jetzt fragen wollen, Katja. Und zwar die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, nämlich was dein ultimativer Tipp für andere Freelancer ist, wenn du jetzt dein ganzes bisheriges Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest.
Also mir hat sehr gut geholfen, diese Progress, not Perfection. Ne? Einfach gucken, wie komme ich weiter? Es muss nicht perfekt sein. Also, ne? Und was vielleicht noch dazu gehört, ist dieses Hilfe holen ist okay. Das ist halt, Also viele wollen irgendwie, ja, es muss ja alles komplett, irgendwie, ich muss ja auch nach außen so dastehen, ich bin eine Marke und tralala und pipapo, ja, alles gut, alles wunderbar. Aber dieses, es ist viel wichtiger, dass du diesen Schritt und nächsten Schritt gehst, ne, dieses nicht theoretisch nur drüber nachdenken und wie könnte es werden, sondern einfach machen. Machen, ohne dass es perfekt ist und dann perfektioniert es von alleine. Und auf dem Weg ist es halt einfach so, dass man manchmal Hilfe braucht, weil man halt nicht vor allem alleine klarkommt. Und dann ist es auch okay, auch Geld zu investieren, um sich Hilfe zu holen und auch mal falsch zu investieren, weißt du, so, oh ja, das war jetzt rausgeschmissenes Geld. Aber es ist okay, und man lernt halt mit jedem Schritt irgendwie was weiterzukommen. Man braucht keine Angst zu haben vor Fehlern und Ablehnung oder so, sondern findet halt in diesem, im Machen findet man den richtigen Weg. Ja.
Ich glaube, da hilft es auch sehr, sich diese Illusion von Anfang an zu nehmen, dass es die gerade Selbstständigkeit gibt, die jetzt komplett von Start, ne, man fängt an und dann zum Erfolg in einer Linie ist. Das ist, habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden kennst, das war einfach mal so abgefragt. Kennst du jemanden, wo das wirklich immer gut lief, wo nie mal irgendwie ein Moment war, wo man jetzt gesagt hat, ich will hinschmeißen oder das ist jetzt einfach, ich habe das noch nie gehört und ich glaube, das gibt es auch nicht, einfach nicht.
Ich glaube auch nicht, dass es das gibt, weil es ist einfach die Natur der Sache, ne? Das ist halt, weil es ist kein vorgegebener Weg. Es gibt keinen. Das heißt, jeder muss den für sich irgendwie finden. Und deswegen finde ich übrigens diese Stories, ne, so cool, auch in deinem Podcast einfach zu hören, weil man einfach merkt, bei keinem lief es rund und bei keinem, also keine Geschichte gleich der anderen. Und trotzdem gibt es in jeder Geschichte irgendwas, mit was ich mich irgendwie identifizieren kann, weil es halt bei mir irgendwie genau, weil ich selber genau an dem Punkt gerade stehe. Und dann hilft es halt irgendwie zu hören, okay. Man ist irgendwie nicht alleine. Es geht vielen so und alle kommen da irgendwie drüber und dann schaffe ich das doch auch. Ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, manche Tipps, so wenn du zu jemandem sagst, es ist nicht, es wird keinen perfekten Weg geben, es ist, du musst manche Fehler machen, dann sagen die Leute vielleicht auch so, okay, ja, verstehe ich irgendwie, aber verinnerlichen das noch nicht. Deswegen würde ich immer sagen, hört euch dann einfach diese Anekdoten alle an, damit ihr wirklich die Essenz dieses Tipps auch versteht. Naja, sie müssen jetzt hier nicht 150 Podcast-Folgen hören dafür, glaube ich, aber
Ja.
einfach mal so ein bisschen. Sucht euch irgendeine aus und hört das mal durch. Es gibt nicht diesen einen geraden Weg. Man spricht natürlich jetzt nicht in jeder Folge immer über die Downsides, das ist klar. Also es hängt ja auch davon ab, was der Gast bereit ist zu teilen und so oder wo das Thema auch oder das Gespräch hingeht. Aber ich kann nur sagen, ich kann mich an keine Folge erinnern, wo nicht irgendwo was war, wo auch die Person gesagt hat, es lief einfach nicht von Anfang an rund und das ist normal.
Ja. Absolut.
Ja, und mit der Erkenntnis kann man ja dann, wie du sagst, diesen Perfektionismus ein Stück weit ablegen und wissen, dass es auch einfach unrealistisch ist, was man da anstrebt.
Ja, absolut, ja.
Sehr
Das,
gut.
so geht es mir auch, wenn ich diese ganzen Stories höre. So eine Bestätigung. Ja.
Katja, magst du noch mal sagen, wo man dich findet, wenn man mit dir arbeiten möchte?
Ja, also am besten auf meiner Webseite katjaskalia.de und gerne auch im Blog. Also da schreibe ich eben, da teile ich auch einfach, ne, auch Stories und auch Sachen, die schief laufen und so. Und eben, ich bin auf LinkedIn im Moment eigentlich ganz aktiv, würde ich sagen, für, ja, für meine Verhältnisse.
Dann würde ich sagen, verlinke ich das mal mit. LinkedIn muss ja jetzt auf jeden Fall verlinkt sein, nachdem wir da jetzt die
Ja,
Hälfte der Folge drüber gesprochen haben.
ja.
Katja, ich bedanke mich bei dir, dass du deine Story hier geteilt hast und so viele spannende Einblicke in deine Selbstständigkeit gegeben hast.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Es war schön.
Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, ich meine, wir haben jetzt gerade ein bisschen über Facebook, beziehungsweise Katja hat jetzt gerade ein bisschen über Facebook geschimpft. Na, nicht geschimpft, aber wir haben tatsächlich noch eine Facebook-Community. Das heißt, wenn ihr noch Facebook habt, sehr gerne beitreten über den Namen Freelancer Kooperation und Austausch. Link ist auch in den Shownotes und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao!
Ciao.